Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ja, aus der Bibel möchte ich euch jetzt auch was vorlesen. Das begleitet uns die nächsten Sonntage. Einen Text aus dem Johannesevangelium. Also der Text steht in Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen.
Ein besonderer Morgen, erster Advent. Und weil es ein besonderer Sonntag ist, also weil es der erste Advent ist, dachte ich mir, bevor ich jetzt mit der eigentlichen Predigt beginne, lese ich euch noch eine kurze Geschichte vor über den ersten Advent, einfach um euch so ein bisschen in die Adventszeit einzustimmen, damit ihr dann wirklich mit typisch adventlichen Gefühlen diesen Raum verlassen könnt. Also Sonntag, erster Advent, 10 Uhr. In der Reihenhaussiedlung Stuttweit lässt sich die Rentnerin Erna B. durch ihren Enkel Norbert drei Elektrokerzen auf der Fensterbank ihres Wohnzimmers installieren. Vorweihnachtliche Stimmung breitet sich aus, die Freude ist groß. 10.14 Uhr. Beim Entleeren des Mülleimers beobachtet Nachbar Ottfried P. die provokante Weihnachtsoffensive im Nebenhaus und kontert umgehend mit der Aufstellung des 10-armigen dänischen Kerzensets zu je 15 Watt im Küchenfenster. Stunden später erstrahlt die gesamte Siedlung Spietz im besinnlichen Glanz von 134 Fensterdekorationen. 19.03 Uhr. Im 14 Kilometer entfernten Kohlekraftwerk Thun registriert der wachhabende Ingenieur irrtümlich einen Defekt der Strommessgeräte für den Bereich Thunesee Nord, ist aber zunächst arglos. 20.17 Uhr. Den Eheleuten Horst und Heidi E. gelingt der Anschluss einer Kettenschaltung von 96 halogenen Filmleuchten durch sämtliche Bäume ihres Obstgartens an das Drehstromnetz. Teile der heimischen Vogelwelt beginnen verwirrt mit dem Nestbau. 20.56 Uhr. Der Diskothekenbesitzer Alfons K. sieht sich genötigt, seinerseits einen Teil zur vorweihnachtlichen Stimmung beizutragen und montiert auf dem Flachdach seines Bungalows das Laserensemble Metropolis, das zu den leistungsstärksten Europas zählt. Die 40 Meter Fassade eines angrenzenden Getreidesilos hält im Dauerfeuer der Nikolausprojektion mehrere Minuten stand, bevor sie mit einem hässlichen Geräusch zerprügelt. 21.30 Uhr. Im Trubel einer Clubfeier im Kohlekraftwerk Thun verhallt das Alarmsignal aus Generatorhalle 5. 21.50 Uhr. Der 85-jährige Kriegsveteran August R. zaubert mit 190 Flakscheinwerfern des Typs Warta Volkssturm den Stern von Bethlehem an die tiefhängende Wolkendecke. 22.12 Uhr. Eine Gruppe asiatischer Geschäftsleute mit leichtem Gepäck und sommerlicher Kleidung irrt verängstigt durch die Siedlung Stuttweit. Zuvor war eine Boeing 747 der Singapore Airlines mit dem Ziel Sydney versehentlich in der mit 3000 bunten Neonröhren gepflasterten Garagenzufahrt der Familie Nager gelandet. 22.37 Uhr. Die NASA-Raumsonde Voyager 7 funkt vom Rande der Milchstraße Bilder einer angeblichen Supernova auf der nördlichen Erdhalbkugel. Die Experten in Houston sind ratlos. 22.50 Uhr. Ein leichtes Beben erschüttert die Umgebung des Kohlekraftwerks Thun. Der gesamte Komplex mit seinen 30 Turbinen läuft mit 350 Megawatt brüllend jenseits der Belastungsgrenze. 23.06 Uhr. In der taghell erleuchteten Siedlung Stuttweit erwacht Frührentner René Nager und freut sich irrtümlich über den sonnigen Dezembermorgen. Um genau 23.12 Uhr betätigt er den Schalter seiner Kaffeemaschine. 23.12 Uhr und 14 Sekunden. In die plötzliche Dunkelheit des gesamten Landkreises Thunersee bricht die Explosion des Kohlekraftwerks Thun wie ein Donnerhall. Durch den stockfinsteren Ort stapfen irre, verwirrte Menschen, Menschen wie du und ich, denen eine Kerze auf dem Adventskranz nicht genug war. Also, seht euch vor und übertreibt es heute Abend nicht, ne, wenn ihr die Kerzen oder die Lichter anmacht. Eine ist vielleicht besser als zu viele. Fakt ist, Adventszeit, für die meisten Menschen eine Zeit, neben dem typischen vorweihnachtlichen Gesamtstress für den Einkauf der Geschenke, eine Zeit, wo so Traditionen und Rituale eine wirklich große Bedeutung haben. Und die meisten dieser Traditionen und Rituale stammen eigentlich noch so aus der Kindheit heraus und sind deswegen auch für die meisten Menschen echt wichtig, dass sie beibehalten werden. Und ein Teil von den Leuten hat genau das, ne, die lieben es, dass halt eben ihre Häuser dann in einem riesigen Lichtermeer erstrahlen. Also auch bei uns im Ort gibt es ein Haus, was man schon von riesiger Entfernung sehen kann, weil es hell erleuchtet ist, weil en masse solche Lichter um das Haus herum gebaut sind und es einfach, sobald es dunkel wird, im hellsten Licht erstrahlt. Also wahrscheinlich auch kilometerweit im Himmel noch sichtbar. Für mich ist die Adventszeit aber auch eine Zeit, wo Rituale und Traditionen eine wichtige Rolle spielen. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, welche für mich wichtig sind. Das sind so die drei, die für mich eine wichtige Rolle spielen während der Adventszeit. Also ich liebe den Räuchermann. Ne? Als geboren in Sachsen in der Nähe vom Erzgebirge war das zentral, dass in der Adventszeit dieses Teil nebelt. Und bis heute liebe ich es, unsere Wohnung dann wirklich zu vernebeln. Finden jetzt nur einen Teil meiner Familie wirklich schön. Hinzu kommt der Schwibbogen, ja, der gehört aufs Fensterbrett und die Pyramide, die dann mit Kerzen betrieben wird und sich dann schön im Kreis dreht. Also so richtig urig traditionell, für mich unheimlich wichtig, weil es halt schon immer so zu Weihnachten war und weil es halt eben auch meine Kindheit beeinflusst, geprägt hat und bis heute mir das wichtig ist. Aufgrund der Predigt bin ich jetzt noch gar nicht davor zugekommen, das richtig vorzubereiten, aber morgen geht's los. Morgen wird unsere Wohnung umgebaut. Im Endeffekt geben wir uns auch als City Church dieses Jahr bewusst traditionsbewusst, ja. Die neue Predigtreihe dreht sich um die Menschwerdung Jesu, also klassisch zur Adventszeit auch die Verse, die wir gelesen haben, ne, aus dem Johannesevangelium. Aber es geht diesmal weniger darum so, oder nicht nur darum, dass Gott Mensch geworden ist, sondern vor allen Dingen auch, was macht das mit uns? Also was bedeutet es, wenn Gott in uns Gestalt annimmt, wenn Gott uns beeinflusst und wie wirkt sich das wieder auf unser Leben nach außen hin aus? Im Endeffekt, wenn Mensch Christ wird, ist das wie, ja man kann schon sagen, wie so eine Geburt. Ne? Es ist ein Prozess, der damit beginnt, dass ich mir erstmal die Frage stelle, wie ist das mit dieser Welt? Was steht hinter dieser Welt? Kann es sein, dass es einen Gott gibt oder nicht? Geht darüber hinaus mit der Frage, was ist dann mit diesem Jesus? Was war das für eine Person? Was hatte der für eine Bedeutung? Warum denkt man gerade an Weihnachten ganz bewusst daran, dass er geboren wurde? Und dann natürlich auch, was bedeutet das dann für mein Leben und wie wirkt sich das aus? Und genau darum soll es in dieser Predigtreihe gehen. Und deswegen halt eben auch dieses Bild von der Geburt, von diesem kleinen Baby. Natürlich hängt das ein Stück, dieser Begriff selbst gemacht. Jeder, der bei einer Geburt dabei war, weiß, dass das nicht ganz so einfach ist. Und die Frauen wissen das besser als ich als Mann. Aber Fakt war, selbst meine Frau hat es nicht komplett selbst gemacht, sondern da waren erstmal das Baby da, was diesen ganzen Prozess irgendwie in Gang gebracht hat. Da waren Ärzte, Hebammen dabei und da war irgendwie ich mit im Raum. Ja, ich war da. Genau. Also ganz so selbst gemacht war es halt eben nicht. Die Predigten werden sich am Johannesevangelium entlang rangeln und deswegen wird so in den nächsten Wochen auch jedes Mal so eine Lesung aus dem Johannesevangelium stattfinden. Und zwar immer wieder dieselben Verse, nur fortlaufend und aufbauend. Das heißt, es wird immer ein kleines Stück länger werden, sodass wir am Ende dann uns durch den kompletten Prolog im Johannesevangelium durchgearbeitet haben. Und wir beginnen heute, und ich lese nochmal vor, ist schon oben. Also aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, 1 bis 4. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Evangelien, die über die Geburt und über das Leben Jesus berichten, beginnt das Johannesevangelium irgendwie anders. Und interessanterweise ist es aber genau diese Verse, die auch gerade in der Weihnachtszeit regelmäßig gelesen werden. Die anderen Evangelien beginnen ganz klassisch. Es gibt am Anfang oft so eine Darstellung, von wem stammt Jesus ab, also der Stammbaum. Es wird dargestellt so die Geburt Jesu, dann auch so die Kindheitsjahre, so alles, was drumherum an wichtigen geschichtlichen Daten präsent war, auch das wird erwähnt. Nur das Johannesevangelium beginnt irgendwie eher so, ja, man kann es wirklich philosophisch nennen. Und irgendwie klingt es total schön, also ich habe das schon gemacht, bevor ich eigentlich so richtig ja verstanden habe, worum es da geht. Ich fand es immer irgendwie schön zu hören und trotzdem ist es irgendwie aber auch sehr, sehr schwer zu verstehen. Was drückt Johannes hiermit eigentlich aus? Was meint er damit, wenn er von dem Wort und so weiter spricht? Auffallend ist als erstes, vielleicht gar nicht so spektakulär, dass er beginnt mit am Anfang. Ist jetzt eigentlich nicht so ungewöhnlich, wenn man sich überlegt, dass nun mal dieses Evangelium, also die Geschichte von Jesus, gerade beginnt. Ist es logisch, dass ich vielleicht diese Wortwahl wähle. Aber wenn man es ganz genau nimmt oder ganz genau übersetzt, würde es heißen, in einem Anfang. Und genau diese Übersetzung wählt auch, oder genau diese Aussagen finden wir gleich am Anfang der Bibel im Alten Testament, wo es um die Schöpfung der Welt geht. Auch da, nur nicht in Griechisch, sondern im Hebräisch, aber von der Wortwahl, also von der Bedeutung hundertprozentig identisch, stehen dieselben Worte. Am Anfang oder in einem Anfang schuf Gott die Welt. Und das ist schon faszinierend, dass Johannes genau mit dieser Wortwahl oder mit diesen Worten beginnt. Und warum macht er das? Zum einen will er damit deutlich machen, das, was jetzt kommt, das, was ich euch jetzt schreibe und berichte, das ist eine heilige Schrift. Für die Juden der damaligen Zeit und bis heute sind gerade so die ersten 5 Bücher Mose, die in der Bibel am Anfang stehen, mit so die wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigsten Bücher. Und sie sind für sie heilige Schrift. Und Johannes nutzt das und sagt, das, was jetzt kommt, das ist heilig. Das Zweite, was er damit deutlich machen will, ist, das, was ich jetzt schreibe, ist eingebettet in die große Geschichte Gottes mit den Menschen. Es beginnt ganz am Anfang. Es geht hier an der Stelle weiter und es beginnt gleichzeitig auch was ganz Neues, was aber damit hineingehört, was eine Einheit bildet und es wird weitergehen. All das bildet eine Einheit. Und das Dritte, was er damit deutlich machen will, ist, hinter all dem steht ein Gott. Hinter all dem steht Gott. Gott war am Anfang da und Gott ist der, der das Ganze initiiert und durch den das Ganze existiert. Zur Zeit von Johannes, ja, also so circa 80, 90 nach Christus, war das eine Annahme, die völlig legitim war. Zur damaligen Zeit glaubten wahrscheinlich fast alle Menschen, dass es irgendeine höhere Macht gegeben hat, die diese Welt geschaffen hat. Ob es nun genau dieser Gott ist, wie ihn Johannes schreibt, sei mal dahingestellt, aber die Menschen glaubten an eine höhere Macht. Heute sieht es ein ganzes Stück anders aus. Heute wird es nicht jeder unterschreiben und sagen, ja, so wie diese Welt ist, eindeutig steht ein Gott dahinter. Für mich selbst war das schon immer so. Selbst als ich noch kein Christ war und eigentlich mit Kirche nichts am Hut hatte, konnte ich mir nie vorstellen, dass so wie diese Welt existiert, wie sie funktioniert, dass das einfach durch Zufall und ja ohne irgendeine höhere Macht entstanden ist. Mein Studienkollege Ulf vertrat eine ganz andere Meinung. Für den war das ganz klar, das ist alles Zufall. Die Erde ist durch Gesetzmäßigkeiten entstanden, sie existiert aufgrund bestimmter Gesetzmäßigkeiten oder Gesetze, aber hinter all dem ist nicht mehr. Und ich kann mich erinnern, wie viel Zeit wir im Studium damit verbracht haben, uns gegenseitig so darüber zu, oder uns zu unterhalten und darüber zu sprechen und unsere Sichtweisen deutlich zu machen. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, als wir waren im Winterlager und sind so abends gemeinsam gelaufen und haben uns wieder über dieses Thema unterhalten und ich dann zu ihm sagte, ey, weißt du, wie ist denn das, wenn du mal stirbst? Dann muss doch irgendwas sein. Also macht dir das keine Angst? Mir macht das Angst, wenn ich wüsste, da ist nichts mehr. Und mein Studienkollege ganz trocken und eigentlich argumentativ völlig korrekt sagt, das kann kein Grund sein, an einen Gott zu glauben. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Ich dachte, ja stimmt, eigentlich hat er recht. Nur weil ich mir das wünsche, ist das nicht ein Grund zu sagen, dafür ist ein Gott da, nur weil ich diesen Wunsch habe. Meine Kinder wünschen sich auch viel vom Weihnachtsmann und trotzdem kommt er leider nicht, nur wir halt irgendwie. Hoffentlich waren es keine Kinder im Raum. Ups. Also, das stand nicht auf dem Konzept, deswegen. Also, zurück. Genau. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass ich mir Gedanken dazu gemacht habe und mich mehr damit beschäftigt habe, ja, welche Indizien, Hinweise gibt es, dass so ein Gott existiert? Und das hat weiterhin zu Diskussionen mit Ulf geführt. Aber am Ende war es doch so, dass ich ihn nicht überzeugen konnte und er mich genauso wenig. Und bis heute gibt es en masse Bücher, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Die einen, die beweisen wollen, dass Gott existiert, und die anderen, die beweisen wollen, Gott existiert nicht. Und bis heute hat man nicht das letztendliche Ergebnis gefunden und wahrscheinlich werden wir es nie finden. Zumindest nicht den letztendlichen Beweis. Timothy Keller, ein amerikanischer Theologe, beschäftigt sich in seinem Buch Reason for God auch mit dieser Fragestellung. Und er schreibt auch dazu, empirisch, naturwissenschaftlich werde ich diese Frage nicht beantworten können. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber er schreibt, aus seiner Sicht und aus der Sicht von vielen, vielen anderen Menschen gibt es in dieser Welt und die Art, wie diese Welt entstanden ist, wie sie existiert, eine ganze Reihe von, er nennt es Spuren, die Gott hinterlassen hat. So göttliche Fingerabdrücke. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist sowas Faszinierendes der Sternenhimmel. Ich kann mich erinnern, als wir noch Kinder waren, dann sind wir manchmal abends zum Winter vom Training zurückgekommen und wir hatten einen Trainer, der sich sehr gut damit auskannte und der denselben Rückweg hatte. Und dann standen wir manchmal mit ihm sehr lange da und haben einfach die Sterne beobachtet. Und er hatte halt echt Ahnung und konnte uns dann so erklären, was der eine Stern ist und wo die Planeten sind. Und wir haben dann viel genickt natürlich. Aber es war einfach wirklich faszinierend. Und ich merke bis heute, faszinieren mich die Sterne. Also ich breche jetzt nicht in Tränen aus, aber wenn ich draußen stehe und das Sternenhimmel ist, dann finde ich das, war gestern auch wieder so ein bisschen, dann finde ich das faszinierend. Und für mich ist das dann so ein Indiz, zu sagen, ja, das ist wahnsinnig schön und da steht ein Gott dahinter. Und für einen anderen Menschen, der steht da und schaut nach oben und denkt, wow, was sind wir klein und unbedeutend. Ja? Aber wo sich alle weitestgehend derzeit einig sind, ist, dass das Ganze irgendwann mit dem Urknall begonnen hat. Und jetzt kommen wir in die Materie, wo ich eigentlich nicht der große Kenner bin, aber ich habe versucht, mich da ein bisschen reinzulesen. Also, man geht davon aus, das Universum ist mit dem Urknall entstanden. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so eine Explosion, wie wir uns das vielleicht so vorstellen, sondern das ist der Moment, in dem Raum, Zeit und Materie entstanden sind. Übersteigt grundsätzlich schon mal meine Vorstellungskraft, aber man sagt, der Urknall bedeutet Materie, Raum und Zeit entstehen. Und das ist noch gar nicht so das sehr Faszinierende, sondern die Frage, die spannende Frage, die noch völlig ungelöst ist, was führte zu diesem Urknall? Was führte dazu, dass in einem Moment Raum, Zeit und Materie entstehen? Was man weiß, ist, dass dazu unheimlich viel Energie notwendig gewesen sein muss und dass diese Energie sehr gezielt, punktgenau auf einen Mini-Punkt gerichtet gewesen sein muss. Also man kann das irgendwie mit Teilchenbeschleunigern heute so ein bisschen nachbauen, dass man halt eben so Materie wirklich erschafft aus nichts so. Aber man braucht dazu Energie, die ganz gezielt, eine sehr hohe Energie, ganz gezielt auf einen Mini-Punkt fixiert ist. Und dann kann man irgendwie Materie schon erschaffen. Und die Frage ist einfach, was war diese Energie? Wo kam diese Energie her? Und wie konnte es sein, dass diese Energie nicht einfach nur im leeren Raum existiert hat, sondern dass sie noch so gezielt auf einen Punkt fixiert war, dass daraus all das entstanden ist, was wir jetzt kennen? Vielleicht, und für mich ist es das, ist es so eine Spur, so ein Fingerabdruck, den Gott in dieser Welt hinterlassen hat. Das Zweite, ich nenne es mal das Feintuning. Dieses Universum, so wie es existiert, wird durch sogenannte physikalische Grund- oder grundlegende physikalische Konstanten erhalten. Dazu gehört sowas wie die Lichtgeschwindigkeit beispielsweise, dazu gehört die Gravitationskraft und eine ganze Reihe mehr. Und wie der Name schon sagt, das sind Konstanten. Konstanten, die sich nicht verändern. Und diese Konstanten sind unheimlich fein aufeinander abgestimmt. So fein, dass eine Abweichung, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem Hundertstel oder Tausendstel Kommastellenbereich dazu führen würde, dass das Universum, so wie wir es kennen, so wie es derzeit existiert und auch diese Welt, eben nicht existieren würde. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 300 Trillionen, habe ich glaube ich gelesen, dass so etwas passiert, dass es solche Konstanten gibt, selbst erschaffen, und dass die dazu führen, dass eben sowas wie unser Universum und unser Planet und alles drumherum bestehen und existieren kann. Also statistisch gesehen unwahrscheinlich. Theoretisch möglich, ja. Wahrscheinlich nein. Ein Beispiel, was mir da so ein bisschen geholfen hat, ist, wer von euch so Karten spielt, beispielsweise Poker, der kennt das vielleicht, ne? Also man spielt Karten und das Ding ist ja, dass man so gegenseitig versucht, sich zu überbieten und zu, ja, auch so ein bisschen zu pokern halt, also eben den anderen auch ein Stück hinters Licht zu führen. Und jetzt stell dir vor, du spielst mit jemand Poker, einen ganzen Abend lang. Und jedes Mal hat er 4 Esser. Das ist eigentlich das Höchste. Ja, es gibt, glaube ich, noch eins, was höher ist. Aber stell dir vor, bei jedem Spiel hat er 4 Esser. Immer wieder. Was würdest du glauben? Würdest du glauben, dass das Zufall ist? Würdest du glauben, dass das mit rechten Dingen zugeht? Oder würdest du glauben, dass jemand nachgeholfen hat? Ich persönlich glaube, da hat jemand nachgeholfen in dem Moment. Ja? Und vielleicht ist es das mit dem Universum genauso. Wenn alles so fein austariert ist, wenn alles so fein aufeinander abgestimmt ist, vielleicht auch wieder so eine Spur, so ein Abdruck, den Gott in dieser Welt hinterlassen hat. Das nächste sind die Naturgesetze. Wir kennen die Naturgesetze, wir leben mit ihnen, wir wissen ganz genau, ja, also keiner von uns steigt freiwillig aus dem Fenster und schaut mal, was passiert, ja, wenn das Fenster aus dem sechsten Stock ist und schaut, fliege ich jetzt oder fliege ich nicht? Wir alle wissen, wir werden fliegen, aber nicht weit, und es tut sehr, sehr weh, wenn wir es überhaupt noch erleben. Ja, es gibt eine Reihe von Naturgesetzen oder viele Dinge, die auf dieser Erde existieren und die irgendwie dieses Leben regeln. Und wir leben auch mit dieser Regelmäßigkeit. Wir wissen, dass zum Beispiel Wasser ab einer gewissen Temperatur anfängt zu kochen und dass wir dann ganz gut irgendwelche Speisen da reinschmeißen können und dass die dann aufquellen und wie auch immer. Ne? Manchmal kocht es über, aber grundsätzlich wissen wir, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe mir auch nie darüber Gedanken gemacht, warum das so ist. Das ist halt so. Und es hilft mir und es hilft uns irgendwie, dass dieses Leben funktioniert, wie wir es kennen. Und es gibt uns im Leben auch so eine gewisse Regelmäßigkeit, so eine gewisse Vorhersagbarkeit. Eine ganze Reihe von Wissenschaftlern und Philosophen stellen sich aber die Frage, warum ist denn das so? Warum existieren diese Naturgesetze? Man kann durchaus erklären, wie sie funktionieren, man kann sie beschreiben und man kann genau herausfiltern, welche Bedingungen notwendig sind, damit sie funktionieren. Aber es bleibt trotzdem die Frage, warum sind sie überhaupt da? Und mit welcher Sicherheit können wir denn davon ausgehen, dass sie morgen genauso gelten wie früher oder wie heute? Also wie gesagt, Gedanken habe ich mir darüber noch nie gemacht, aber ich finde es faszinierend, dass es diese Gesetze gibt, die dieses Leben regeln, die auch dazu dienen, dass Leben überhaupt funktioniert, ja. Und egal in welchem Bereich, in der Physik, in der Biologie, in der Chemie, ja, auch wie ein Mensch entsteht, sind im Endeffekt Gesetzmäßigkeiten, die einfach da sind, die funktionieren und die einer Regelmäßigkeit unterliegen. Und wir leben damit und es hilft uns, unser Leben zu gestalten und dass unser Leben funktioniert. Aber die Frage ist eigentlich ungelöst, warum sind sie da? Und für den Philosophen noch die Frage, wie kann ich davon ausgehen, dass sie morgen noch genauso gelten, wie sie heute gelten? Eigentlich nur aufgrund unserer Erfahrung. Vielleicht ein weiterer Fußspur oder ein weiterer Fingerabdruck, den Gott hinterlassen hat. Den letzten, ich habe es genannt, so die Spur der Schönheit. Wir alle haben eine Vorstellung von Schönheit. Es ist nicht so, also sie unterscheidet sich. Wahrscheinlich finde ich viele Dinge schön, die ihr nicht schön findet. Wie zum Beispiel mein Räuchermann und mein Schwibbogen und das Ganze. Da gibt es viele, die sagen, naja, so würde ich mir meine Wohnung nicht versauen. Ja. Aber wir haben eine Vorstellung, was für uns Schönheit bedeutet. Und wir merken, es gibt Momente, die sind von unheimlicher Schönheit. Die sind irgendwas, die da noch ein Stück größer sind als nur, nur so ein Moment, der angenehm ist. Es gibt Dinge, es ist manchmal die Natur, ja, wenn man so im Sommer am Strand sitzt und so den Sonnenuntergang sieht. Es gibt manchmal Kunst, die wir als besonders schön empfinden, manchmal ein Buch, manchmal auch manchmal auch andere Menschen. Und das nicht nur auf sexueller Ebene, sondern einfach, die wir als schön betrachten. Schönheit ist schon was Faszinierendes. Obwohl sie unterschiedlich wahrgenommen wird, wissen wir alle, was damit anzufangen. Und Leonard Bernstein zum Beispiel war ein großer Verehrer von Beethoven. Und er hat über Beethoven so sinngemäß gesagt, wenn man Beethoven hört, dann weiß man, jede Note, die kommt, es hätte keine bessere kommen können. Es ist nahezu perfekt. So wirkte Beethoven auf Beethoven auf Bernstein, ja? Mit dieser Intensität. Und er, obwohl er überhaupt kein religiöser Mensch war, schrieb dazu, wenn ich Beethoven höre, dann ist das für mich wie, als wenn das so ein Klang aus dem Himmel kommt. Das, was er geschrieben hat, es ist himmlisch. Es hatte für ihn was Religiöses. Und vielleicht kennst du das auch, dass es so Momente gibt, wo du sagst, die sind so atemberaubend, die sind so schön und so wertvoll, dass sie gleichzeitig bei mir sowas auslösen wie, was steckt denn da dahinter? Die bei mir so die Frage auch auslösen nach dem Sinn des Lebens, weil wir auch erkennen, dass Schönheit immer nur ein Moment ist, den wir nicht einfangen können. Er vergeht, er verändert sich, er beeinflusst uns für eine gewisse Zeit, aber irgendwann ist er weg. Und dann ist oft die Frage, was steht denn da dahinter? Wenn wir es jetzt einfach davon ausgehen, dass wir als Zufallsprodukte einfach nur als evolutionäre Ergebnisse vorhanden sind, dann kann ich das relativ simpel runterrechnen und sagen, das sind alles biochemische Prozesse. Mehr ist da nicht. Selbst Liebe, Anziehungskraft zwischen Menschen ist nichts weiter als Biochemie. Und ich kann das auch relativ gut nachweisen. Ja, ich kann das relativ gut reduzieren und kann nachschauen, was passiert, wenn ein Mensch sich verliebt, wenn ein Mensch irgendwas Geniales erlebt. Was passiert an seinem Körper? Was sagen seine Neuronen, also sein Gehirn? Was sagen seine ganzen chemischen Prozesse im Körper? All das kann ich nachweisen. Und trotzdem, zumindest mir geht's so, gibt's so diesen Moment, wo ich sage, mein Herz sagt mir was anderes. Da steckt irgendwie mehr dahinter. Da muss was sein. Irgendwas, was größer ist als ich. Was größer ist, vielleicht schöner ist, irgendwie umfassender ist als ich. Für jedes unserer angeborenen Bedürfnisse gibt es ein adäquates Gegenstück. Ja, wenn ich müde bin, wenn ich K.O. bin, dann weiß ich brauche einfach Schlaf. Wenn ich Hunger habe und Durst habe, dann weiß ich brauche was zu essen oder zu trinken. Und da hilft mir nichts anderes. Ja, wenn ich Beziehung haben will und Beziehung brauche, dann weiß ich, es gibt Menschen. Und warum? Oder wie ist es mit unserem Bedürfnis nach Religiosität, nach dem Sinn des Lebens? Warum soll gerade dieses Bedürfnis, was wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt hat, ein Bedürfnis sein, was kein adäquates Gegenstück hat? Nichts, was dieses Bedürfnis wirklich letztendlich erfüllen kann. Es wäre meines Erachtens das einzige Bedürfnis, was derzeit so oder was ich kenne. Und vielleicht ist genau dieses Bedürfnis der stärkste Fingerabdruck, den Gott direkt in uns hinterlassen hat. Und deswegen kann ich Johannes, damit wären wir wieder bei unserem Vers am Anfang, durchaus zustimmen und sagen, ja, am Anfang und in einem Anfang war Gott. Und durch Gott ist all das entstanden. Und Gott ist der, der dieses Leben in Gang gesetzt hat. Nur Johannes macht es ein bisschen schwieriger, nämlich er schreibt es ein ganzes Stück anders. Er schreibt das wie folgt. Nochmal dieser Vers, ne? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Was bedeutet es nun? Am Anfang war das Wort. Und das ist vielleicht so das, was am schwierigsten zu verstehen ist. Johannes nutzt da einen Begriff, und zwar Logos. Das kennen wir aus bestimmten Biologie steckt's drin, das Wort Logos, in Psychologie steckt's drin. Also es hat grundsätzlich die einfache Bedeutung von Lehre, von Sinn und so weiter und so fort. Die Griechen haben aber unter Logos noch was anderes verstanden. Sie haben darunter verstanden so etwas wie das Weltprinzip. Etwas Großes, Weltumfassendes, was hinter dem Leben und hinter dieser Welt und all dem steht. Also so eine philosophische Größe. Vielleicht ganz vereinfacht, was hält diese Welt zusammen? Was hat diese Welt beeinflusst, zusammengeführt? Und was steht hinter dieser Welt? Und genauso haben die Juden diesen Begriff zwar auch wieder auf Hebräisch genutzt, bei ihnen bedeutet, oder die Bibel stellt oft so das Wirken Gottes so dar, dass drin steht, und Gott sprach. Ja, wenn man so sich den Anfang der Bibel durchliest, so der Schöpfungsbericht, da steht immer drin, Gott sprach. Auch da wird diese ähnliche oder dieselbe Bedeutung genutzt, nämlich die Schöpferkraft Gottes. Und Johannes will hier ein was deutlich machen. Er sagt, dieses Wort, diese Welt umfassende Sinn, das, was hinter dieser Welt steht, was sie zusammenhält, was ihm Sinn und Bedeutung gibt, und das, was irgendwann die Schöpfung in Gang gesetzt hat, ist der, über den ich jetzt schreiben werde. Das ist Jesus Christus. Und das wird deutlich, wenn man sich dann dieses Johannesevangelium durchliest, dass er darauf Bezug nimmt. Dieses Logos, dieser Sinn, diese Größe ist Jesus Christus. Und er macht hier nochmal was deutlich. Er sagt, jetzt das, was ich schreibe, das ist nicht über eine Person, die hier einfach gelebt hat und die war coole Sachen gemacht hat und am Ende leider gestorben ist, sondern das ist der, der schon da war, bevor du überhaupt existiert hast. Der vor dieser Welt da war und der auch nach dieser Welt noch da sein wird. Der bei Gott war und der selbst Gott ist. Und damit geht Johannes noch mal ein ganzes Stück weiter als das, was wir uns bis jetzt betrachtet haben. Es geht ihm nicht nur darum zu sagen, ja, es gibt einen Gott und dieser Gott hat irgendwie diese Welt geschaffen und c'est la vie, das war's, sondern er drückt damit aus, dieser Gott ist Mensch geworden. Er ist auf diese Welt gekommen, weil er diese Welt grundlegend nochmal verändern wollte und weil er etwas den Menschen anbieten wollte, was vorher nicht in dieser Art möglich war, nämlich eine direkte Beziehung mit ihm. Und genau darum geht es in der Adventszeit. Wenn wir darüber nachdenken, dass Gott Mensch geworden ist, geht es genau darum, dass sich Gott klein gemacht hat, auf diese Welt kommt. Und warum tut er es? Für uns Menschen. Es geht also nicht um diesen unpersönlichen Schöpfergott, der irgendwie dieses Universum geschaffen hat, sondern der, der was mit mir anfangen will. Und der will, dass dadurch auch unser Leben sich verändert und dass irgendwie sich auch in dieser Welt eine Veränderung ergibt. Und genau darum geht es Johannes in diesem Versen. Logos, das Wort, Jesus Christus, der Mensch geworden ist und nun auf dieser Welt war, um zu zeigen, wie Gott ist, wie er denkt, was ihm wichtig ist und wie Menschen dadurch verändert werden sollen. Die Band, ihr spielt jetzt zum Abschluss noch so ein Vortragslied. Und es wird dazu so ein kleiner Cliplauf mit verschiedenen Fotos. Und ich bitte dich, dass ich einfach diese Fotos auf dich wirken lässt mal. Und während dieser Clip läuft und das Lied läuft, dass du einfach mal schaust und dir diese Frage stellst. Kann es sein, dass hinter all dem, was diese Welt ist und was ihr da sehen werdet, dass hinter all dem Gott steht? Dass es einen Schöpfergott gibt, eine Schöpfermacht. Und kann es sein, dass dieser Gott wirklich Mensch geworden ist? Dass das wirklich passiert ist, worüber wir jetzt so an der Adventszeit reden und woran wir denken? Und was macht das mit mir? Ich möchte gern zum Abschluss noch beten und wer möchte, kann gern dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist. Und ich danke dir, dass jetzt gerade in dieser Adventszeit ist, so eine Zeit ist, wo wir uns genau damit beschäftigen werden, nämlich, dass du Mensch geworden bist und was das für uns heißt. Und ich wünsche mir, dass wir gerade jetzt so in der nächsten Woche das so sehen und wahrnehmen können, dass wir vor allen Dingen deine Spuren in dieser Welt wahrnehmen können, sehen können, wo du gewirkt hast und wo du ja Dinge in Gang gesetzt hast. Ich wünsche mir, dass du uns dafür die Augen öffnest. Und dass es eine Woche wird, wo wir dies erleben können, wo wir das spüren können und wo wir Dinge erleben können. Ich wünsche mir, dass die Adventszeit insgesamt eine Zeit wird, wo wir Ruhe haben, Ruhe finden, dass es nicht so eine Zeit ist, wo wir nur im Stress sind und Haufen Sachen zu erledigen haben, sondern wo wir genau uns für dich auch mal Zeit nehmen können. Ich wünsche mir, dass du uns diesen Tag jetzt segnest. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.